Kapitel 2 Vergangenheit und Zukunft der Arbeits- und Organisationspsychologie von Simone Kaufeld und Nils Christian Sauer. Fallbeispiel: Herr K. arbeitet in einer Versicherung, in der Schadensfälle bearbeitet werden. Seine Arbeitsgruppe behandelt dabei ausschließlich Fälle, die im Zusammenhang mit Unfällen stehen. Die Bearbeitung ist in einzelne Schritte unterteilt, die jeweils ein anderer Kollege ausführt. Der Gruppenleiter entscheidet, ob eine Schadensersatzforderung angenommen oder abgelehnt wird. Im Anschluss leitet er den Fall an Herrn K. weiter. Herr K. ist dafür verantwortlich, eine Akte von dem Fall anzulegen und alle wichtigen Informationen über den Unfallhergang zu sammeln. Wenn diese Aufgabe abgeschlossen ist, gibt Herr K. den Fall an einen Kollegen weiter, der den Schaden begutachtet und die Schadenshöhe einschätzt. Im Anschluss wird der Fall an einen weiteren Kollegen gegeben, der sich mit dem Versicherten in Kontakt setzt. So registriert Herr K. jeden Tag eine Vielzahl an Schadensfällen. Wenn er eine festgelegte Anzahl an Registrierungen im Monat übertrifft, bekommt er einen finanziellen Bonus. Die Tätigkeit ist immer dieselbe und die Anforderungen an Herrn K. sind dementsprechend gering. Seit einiger Zeit ist Herr K. sehr unmotiviert, wenn er morgens zur Arbeit geht. Auch seine Kollegen klagen über Eintönigkeit ihrer Arbeitstätigkeit. In der gesamten Arbeitsgruppe häufen sich die Krankheitsfälle. Erstens: Was sind die Hauptprobleme in der Arbeitsgruppe von Herrn K.? Zweitens: Welche Ansätze gibt es, die Arbeitsgruppe zu reorganisieren? Die Auflösung dieses Fallbeispiels steht im Webexkurs Fallbeispielauflösung Kapitel 2 zu www.lehrbuch-psychologie.de. Beispiel Ende. Abschnitt 2.1: Menschenbilder der Arbeits- und Organisationspsychologie. Um die heutigen Konzepte, Theorien und Anwendungsfelder der Arbeits- und Organisationspsychologie verstehen zu können, ist es notwendig, einen Blick auf die Entwicklung des Faches zu werfen. Dabei wird deutlich, dass die Arbeits- und Organisationspsychologie von verschiedenen Menschenbildern geprägt ist, die sich im Laufe der Zeit verändert haben. Siehe hierzu auch die Abbildung 2.1 im gedruckten Buch. Menschenbilder stellen Bezugssysteme dar, die Werte der Gesellschaft und Verhaltensweisen der Individuen beeinflussen. In der Arbeits- und Organisationspsychologie haben Menschenbilder eine besonders herausragende Bedeutung, da sie dabei helfen, Bewertungsstandards und Gestaltungsrichtlinien für die Arbeitstätigkeit sowie für die Organisationsstrukturen zu verstehen. So wird die Entstehungsgeschichte der Arbeits- und Organisationspsychologie im Folgenden in 5 Phasen mit unterschiedlichen Menschenbildern unterteilt: der Economic Man, der Social Man, der Self-Actualizing Man, der Complex Man und der Virtual Man. Die erste Phase: Economic Man. Zitat aus Spranger, 1914. Der ökonomische Mensch im allgemeinsten Sinne ist also derjenige, der in allen Lebensbeziehungen den Nützlichkeitswert voranstellt. Alles wird für ihn zu Mitteln der Lebenserhaltung, des naturhaften Kampfes ums Dasein und der angenehmen Lebensgestaltung. Zitat Ende. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts begann die standardisierte Massenproduktion in rapide wachsenden Märkten. Dies führte zu wachsender Konkurrenz und einem Fokus auf Effektivität und Produktivität. In den USA standen zu dieser Zeit nur wenige qualifizierte Arbeitskräfte zur Verfügung, deren Hauptaugenmerk darauf lag, genug Einkommen zur Lebenssicherung zu erzielen. So steht die erste Phase sinnbildlich für das Menschenbild des Economic Man. Diese Vorstellung geht von der Grundannahme aus, dass der Durchschnittsmensch verantwortungsscheu sei, nach der Maxime des größten Gewinns handle, hauptsächlich durch monetäre Anreize motivierbar sei und völlig zweckrational agiere. Der Betrieb wird als technisches System gesehen, an welches der Mensch angepasst werden sollte. Folgen für die Strukturierung von Unternehmen war eine weitgehende Vollmachten- und Arbeitsteilung durch Unterscheidung von Kopf- und Handarbeit, Aufteilung ganzheitlicher Arbeitstätigkeit in kleinste Tätigkeitselemente durch Partialisierung sowie Konzentration auf individuelle Anreizsysteme. Vergleiche Mankin 1978. Taylorismus. Beispiel: Frey beschreibt 1920 eine wissenschaftliche Betriebsführung im Rasiersalon. In einem Barbiergeschäft hat ein Arbeiter für heißes Wasser zu sorgen, ein anderer den Seifenschaum zu machen, ein dritter ihn auf das Gesicht aufzutragen, ein vierter das Messer abzuziehen, ein fünfter zu rasieren, während noch einige andere das Waschen, Trocknen und Einparfümieren des rasierten Gesichts zu versorgen hatten. Beispiel Ende. Elementar beeinflusst wurde die erste Phase der Arbeits- und Organisationspsychologie vom Taylorismus. Der Ingenieur Frederick Winslow Taylor hatte Anfang des 20. Jahrhunderts das Konzept des Scientific Management entwickelt, das sich als wissenschaftliche Betriebsführung in allen industrialisierten Ländern durchsetzte. Das Konzept basierte auf Taylors und Gilbreths Zeit- und Bewegungsstudien aus dem Jahr 1911. Das Ziel Taylors war eine genaue Analyse des Arbeitsvorgangs. Um die Leistungsfähigkeit zu erhöhen und die Arbeit zu erleichtern, sollte alles Unnötige ausgeschaltet werden. Die Arbeit sollte funktionsgerecht und möglichst ohne Ermüdung ausgeführt werden können. Hören Sie hierzu den folgenden Exkurs. Exkurs: Tayloristische Zeit- und Bewegungsstudien. Taylor beschreibt 1922 das Vorgehen in folgenden 5 Schritten. Erstens, man suche 10 oder 15 Leute, die in der speziellen Arbeit, die analysiert werden soll, besonders gewandt sind. Zweitens, man studiere die genaue Reihenfolge der grundlegenden Operationen, welche jeder einzelne dieser Leute immer wieder ausführt, wenn er die fragliche Leistung verrichtet. Ebenso die Werkzeuge, die jeder einzelne benutzt. Drittens. Man messe mit der Stoppuhr die Zeit, welche zu jeder dieser Einzeloperationen nötig ist, und ermittle dann die schnellste Art und Weise, auf die sie sich ausführen lässt. Viertens. Man schalte alle falschen, zeitraubenden und nutzlosen Bewegungen aus. Fünftens. Nach Beseitigung aller unnötigen Bewegungen stelle man die schnellsten und besten Bewegungen ebenso wie die besten Arbeitsgeräte tabellarisch in Serien geordnet zusammen. Exkurs Ende. Durch Eliminierung aller überflüssigen Bewegungen, höchste Partialisierung und Repetition wurde der effizienteste Weg, One Best Way, zur Ausführung einer Aufgabe ermittelt. Taylor selber sah sich dabei als Arbeiterfreund. So wollte er nicht herausfinden, welches Maximalquantum ein Arbeiter innerhalb einer kurzen Zeitperiode zu leisten imstande war. Ziel war es stattdessen, zu ermitteln, was genau die angemessene Tagesleistung eines erstklassigen Arbeiters darstellt. Welche Leistung also täglich von einem Arbeiter, ja aus, ja ein, erwartet werden kann, ohne dass dieser bei der Ausübung physischen oder psychischen Schaden erleidet. Insgesamt können so 4 Prinzipien des Taylorismus zusammengefasst werden. Erstens, die Arbeitsaufgabe wird in einzelne Arbeitselemente zergliedert. Zweitens, die bestgeeignetsten Arbeitskräfte werden ausgewählt und geschult. Drittens, Kopf- und Handarbeit werden strikt voneinander getrennt. Das Management übernimmt die Planung und Überwachung und die Arbeiter die praktische Ausführung der Arbeit. Viertens. Zwischen Arbeitgebern und Nehmern herrscht Harmonie und herzliches Einvernehmen. Die Rationalisierungsmaßnahmen des Taylorismus bedeuteten für die Unternehmen eine drastische Erhöhung der Produktivität. In der Folge stiegen auch die Löhne der Arbeiter, sodass der Taylorismus eine Win-Win-Situation für beide Seiten darstellte. Während Taylor sich vor allem auf handwerkliche Arbeit und kleine Betriebe konzentrierte, wendete Henry Ford ab 1922 die Arbeitsteilung zur rationellen Organisation größerer Betriebe an. Das Ziel hinter diesem Konzept steht dabei sinnbildlich für die gesamte Zeitperiode: Erhöhung der Produktion um jeden Preis. Fünf Prinzipien kennzeichnen den Fordismus, der die organisationale Grundlage für die industrielle Massenfertigung darstellt. Vergleiche dazu Steele 1985. Erstens. Produkte werden typisiert. Zweitens. In der Produktion werden Mechanisierung und Fließfertigung eingeführt. Drittens. Personalauswahl findet durch Eignungsuntersuchungen statt. Viertens. Zur Förderung kaufkräftiger Nachfrage werden hohe Löhne gezahlt und die Produkte zu niedrigen Preisen angeboten. Fünftens. Gewerkschaften im Betrieb werden verboten. Spezialisierung, Mechanisierung, Arbeitsteilung und technischer Fortschritt wurden für die Produktion genutzt. So war das Fließband hilfreich, um den Arbeiter an seinen Arbeitsplatz zu binden und ihm das Tempo, die Taktung, vorzugeben. Dadurch konnte Ford auf die Überwachung verzichten, die bei Taylor notwendig war. Die zu verarbeitenden Teile waren bereits vorgefertigt und konnten direkt montiert werden, sodass eine Bearbeitung von Einzelteilen entfiel. Dadurch wurden qualifizierte Kräfte nicht benötigt und es konnten ungelernte Arbeiter rekrutiert werden, die das Lohnniveau senkten. Die hohe Fluktuation aufgrund von Unzufriedenheit wurde durch höhere Löhne kompensiert. Dadurch hatten die Arbeiter mehr Geld zur Verfügung, sodass der Konsum stieg und in der Folge der Betrieb mehr Geld einnahm. Durch Kostenminimierung in der Produktion entstand so ein preisgünstiges Produkt, das nun für viele Menschen erschwinglich wurde. Bei Ford zum Beispiel das Modell T, Tin Lizzy, später auch andere Güter. Produktionsausweitung aufgrund der höheren Nachfrage führte zu höherer Arbeitskräftenachfrage. Gleichzeitig wurden durch Rationalisierungsmaßnahmen weniger Arbeiter in der Produktion benötigt, sodass die höhere Effektivität zu höheren Gewinnen führte. Schon früh wurde Kritik am Taylorismus laut. Berühmt geworden ist vor allem der Film Modern Times von und mit Charles Chaplin, der eine Satire auf den Taylorismus in der Arbeitswelt darstellt. Bereits vor dem Ersten Weltkrieg wurde eine Kommission zur Prüfung der Verhältnisse in der Industrie vom amerikanischen Kongress eingesetzt. Kritikpunkte waren vor allem die Monotonie der repetitiven Arbeit, die ausschließliche Motivierung der Arbeit durch monetäre Anreize und die Sichtweise des Menschen als Maschine, dessen Ineffizienz durch die Gestaltung von Werkzeugen und Abläufen kompensiert werden musste. So stellte der Mensch nach Mankin 1978 einen Faktor im Produktionsprozess dar, der zum Zweck der Produktionssteigerung manipuliert werden musste. Weitere Kritikpunkte waren die Förderung einer Zweiklassengesellschaft von Durchschnittsmenschen und Denkern sowie die hohe physische und psychische Belastung, siehe Kapitel 12. Monotonie und einseitige Belastungen wurden begünstigt, da nicht zwischen geistiger und körperlicher Arbeit gewechselt wurde. Darüber hinaus konnten durch die einseitige Verrichtung körperlicher Arbeit kognitive Fähigkeiten nicht in der Arbeit weiterentwickelt werden. Fähigkeiten, die nicht genutzt werden, verkümmern, wie es in Disuse, Hypothese von Berkowitz und Green 1965, beschrieben wird. Trotz dieser Vielzahl an Kritikpunkten hat in den letzten Jahren vor allem in der Automobilindustrie eine Retailerisierung eingesetzt. So geben ganzheitliche Produktionssysteme methodische Standards vor, die bei der Ausführung der Arbeitstätigkeit befolgt werden müssen. Dabei wird nach dem Best-Practice-Ansatz der effizienteste Weg zur Ausführung der Tätigkeit gesucht, der im Anschluss standardisiert wird. Diese Standards sind nötig, um die immer komplexeren Produktionsabläufe überhaupt bewältigen zu können. Der fehlenden Flexibilität dieses Ansatzes wird durch die aktive Mitwirkung der Mitarbeiter bei der Entwicklung und Optimierung der Routinen und Standards versucht, entgegenzuwirken. So wird die rigide Trennung von ausführender und planender Tätigkeit aufgehoben. Daher wird heutzutage von einem partizipativen Taylorismus gesprochen. Hören Sie dazu den folgenden Exkurs: Heutige Managementansätze auf Grundlage des Taylorismus. Exkurs: Heutige Managementansätze auf Grundlage des Taylorismus. Der Taylorismus stellt die Grundlage für eine Vielzahl heutiger Managementphilosophien dar. Diese beinhalten jedoch nur noch selten die klassische Trennung von Hand- und Kopfarbeit, wie zum Beispiel bei Methods Time Measurement. Stattdessen lautet das Ziel, höchste Effizienz durch Optimierung, Minimierung von Verlusten und Ausschalten überflüssiger Prozesse. Erstens, Methods Time Measurement, abgekürzt MTM, ist eine Methode zur Analyse von Arbeitsabläufen. Der Arbeitsablauf wird auf Grundbewegungen zurückgeführt, für die empirisch ermittelte Zeiten bestehen. Diese Grundbewegungen umfassen kleinste Bewegungsabläufe wie Greifen, Bringen oder Gehen. So wird eine vorbestimmte Zeit zur Ausführung der Arbeitstätigkeit ermittelt. Methods Time Measurement stellt eine Weiterentwicklung der Bewegungsstudien von Taylor dar. Zweitens. Ganzheitliche Produktionssysteme versuchen, die relevanten Methoden und Instrumente für eine reibungslose Produktion im Rahmen einer ganzheitlichen Betrachtungsweise aufeinander abzustimmen. Dabei werden die verwendeten Instrumente in einen systematischen Zusammenhang gebracht und als Standard festgelegt. Drittens. Lean Production stellt eine Produktionsorganisation dar, bei der versucht wird, auf allen Ebenen des Unternehmens höchste Effizienz durch das Weglassen aller überflüssigen Arbeitsvorgänge zu erreichen. Viertens. Just-in-Time Production bedeutet Produzieren und Liefern auf Abruf. Es stellt ein Produktionssystem dar, das zum Ziel hat, einen kontinuierlichen Materialfluss entlang der Lieferkette zu schaffen, sodass Lagerbestände minimiert werden können. Fünftens. Kontinuierlicher Verbesserungsprozess, abgekürzt KVP, stellt ein Managementsystem dar, dessen Leitidee kontinuierliche, schrittweise Optimierung auf allen Unternehmensebenen ist. Siehe Kapitel 8 und 11. Sechstens. Total Productive Maintenance, abgekürzt TPM, stellt ein umfassendes Produktionssystem zur Instandhaltung und Verbesserung aller Unternehmensbereiche durch Minimierung von Verlusten dar. Dabei basiert das Total Productive Maintenance Konzept vor allem auf Kennzahlen, mit denen die Effektivität der Nutzung der Produktionsanlage gemessen wird. Siebtens. Total Quality Management, abgekürzt TQM, bedeutet die Initiierung und Kontrolle eines unternehmensweiten kontinuierlichen Verbesserungsprozesses. Dabei umfasst die Qualitätssicherung alle Unternehmensprozesse und das Qualitätsmanagement wird auf die Beziehung zwischen Unternehmen und Kunden bezogen, mit dem Ziel höchster Kundenzufriedenheit. Achtens. Six Sigma stellt eine Methode des Qualitätsmanagements dar, bei der Unternehmensprozesse mit statistischen Methoden definiert, gemessen, analysiert, verbessert und gesteuert werden. Neuntens. Business Process Reengineering, abgekürzt BPR, beschreibt die grundlegende Neuorganisation aller Geschäftsprozesse eines Unternehmens. Dabei konzentriert man sich auf die Kernkompetenzen des Unternehmens und die Unternehmensprozesse werden auf den Kunden ausgerichtet. Exkurs Ende. Psychologen haben den Taylorismus zumeist abgelehnt. Auch heute beschäftigen sich, leider, vor allem Ingenieure im Industrial Engineering mit Methoden zur Analyse von Arbeitsabläufen. Einen bedeutsameren Einfluss auf die Entwicklung der Arbeits- und Organisationspsychologie hatte eine Bewegung, die ebenfalls zur Jahrhundertwende entstand, die industrielle Psychotechnik. Psychotechnik. Definition. Psychotechnik stellt die Anwendung psychologischer Konzepte zur Optimierung der Arbeitstätigkeit und Arbeitsmittel dar. Aufgaben der Psychotechnik betreffen vor allem wirtschaftliche Fragen, bei denen psychische Arbeit verrichtet wird und die wesentlich von psychischen Prozessen beeinflusst werden. Definition Ende. Der Begriff der Psychotechnik geht auf den Begründer der differenziellen Psychologie William Stern zurück. Geprägt wurde er jedoch durch Hugo Münsterberg, der als Begründer der Wirtschaftspsychologie gilt. Dessen Verwunderung darüber, dass auf dem Deutschen Psychologenkongress des Jahres 1912 in Berlin wirtschaftspsychologische Fragen völlig unberührt blieben, veranlasste ihn, sein Buch Psychologie und Wirtschaftsleben zu schreiben. In diesem Buch skizzierte Münsterberg in sehr differenzierter Form Themen der Wirtschaftspsychologie, die noch heute große Relevanz haben. Unter anderem Eignung und Auslese, Übung, Leistung und Arbeitsgestaltung. Den Fokus legte Münsterberg dabei auf die Eignungsdiagnostik zur Steigerung des wirtschaftlichen Wachstums. Er nutzte ganz gezielt experimentalpsychologische Erkenntnisse und Methoden. Die Anwendungsgebiete der Psychotechnik wurden nach Giese 1927 in Subjekt- und Objektpsychotechnik unterteilt. Dabei befasste sich die Subjektpsychotechnik mit der Anpassung des Menschen an die Arbeitsbedingungen durch Selektion, während die Objektpsychotechnik sich mit der Anpassung der Arbeitsmittel und Bedingungen an die psychische Natur des Menschen beschäftigte. Die Objektpsychotechnik fand wenig Zuspruch, sodass es zu einer starken Fokussierung auf Eignungsdiagnostik kam. Einen starken Aufschwung erlebte die Psychotechnik während des Ersten Weltkriegs. Psychotechnische Verfahren wurden in der kriegswirtschaftlichen Mangelökonomie angewendet, um menschliche Arbeitskraft möglichst sparsam einzusetzen und schnell ersetzen zu können. Unter den angewandten Techniken sind vor allem Eignungsuntersuchungen zur Verkürzung der Anlernzeiten oder der Ausbau der Berufsberatung zur Vermeidung von Zeitverlusten durch Fehlentscheidungen zu nennen. So wurden nach Angaben von Jäger und Stäuble 1981 in den USA ca. 2 Millionen Menschen in 15 Monaten für das Militär mit Tests zu Lese- und Schreibkenntnissen getestet. Die starke Eingrenzung der Psychotechnik auf wirtschaftliche und technische Arbeitsaspekte und damit auf Themen der Subjektpsychotechnik führte dazu, dass sie in die Kritik geriet. Die Leistung der Psychotechnik ist in beiden Ansätzen zu sehen. Die Subjektpsychologie entwickelte Konzepte der Eignungsdiagnostik, die heutige Methoden der Personalauswahl stark beeinflusst haben. Die Objektpsychotechnik machte die Probleme der Monotonie und Entmenschlichung der Arbeit erstmals zum Thema wissenschaftlicher Forschung. Siehe dazu auch Friedmann 1953. Die zweite Phase: Social Man. In den 1930er Jahren rückten soziale Aspekte der Arbeit vermehrt in den Fokus und der Betrieb als soziales System wurde entdeckt. Das Menschenbild dieser Phase entsprach einem auf interpersonellen Kontakt ausgerichteten Menschen, dem sogenannten Social Man, dessen Arbeitsmotivation und Zufriedenheit von der Möglichkeit zur Kommunikation mit Kollegen, Teilnahme an Entscheidungen und zwischenmenschlichen Beziehungen abhängt. Vergleiche Schein 1988. Hawthorne-Studien. Der Paradigmenwechsel vom Economic Man zum Social Man wurde elementar von den sogenannten Hawthorne-Studien beeinflusst, die in den Jahren 1927 bis 1932 von Mayo, Rötlisberger und Dixon durchgeführt wurden. In diesen Studien wurde zum Beispiel der Einfluss unterschiedlicher Umweltbedingungen auf die Arbeitsleistung durch Variation der Beleuchtung, der Arbeitszeiten und der Pausen untersucht. Die Ergebnisse zeigten überraschenderweise, dass fast jegliche Veränderung der Umweltbedingungen zu einer Verbesserung der Arbeitsleistung führte und diese auch zunahm, wenn die Verbesserung der Arbeitssituation wieder rückgängig gemacht wurden. Die Resultate ließen sich nur mit dem Einfluss der sozialen Situation erklären. Das Leistungsverhalten der Arbeiterinnen wurde entscheidend durch das Verhalten anderer Personen beeinflusst. Beziehungen und Kommunikationswege innerhalb eines Unternehmens sowie die Normen von Arbeitsgruppen beeinflussten die Produktivität. Durch diese Ergebnisse rückte die motivationale und emotionale Bedeutung sozialer Beziehungen in Organisationen in den Fokus. Der Arbeitsplatz wurde als soziales System begriffen. In späteren Jahren kam vielfach grundlegende Kritik an den Hawthorne-Studien auf. So wurden vor allem methodische Mängel offensichtlich. Beispielsweise kritisierte Walter Busch in einer Veröffentlichung von 1989 die Auswahl der Stichprobe, die Konzentration auf eine rein weibliche Gruppe und die regelmäßige Rückmeldung der Leistung. Die in der Folge entstehende Human Relations Bewegung, die von der Michigan-Schule um Lewin, Katz, Kahn, Likert und Tannenbaum angeführt wurde, propagierte in den 1940er und 1950er Jahren ein Menschenbild, das soziale Motivationen in den Vordergrund stellte und von der Annahme ausging, dass der Mensch in seinem Verhalten weitestgehend von den Normen seiner Arbeitsgruppe bestimmt wird. Aufgrund dieser Annahmen standen im Human Relations Ansatz die zwischenmenschlichen Beziehungen innerhalb von Organisationen im Vordergrund. Einerseits innerhalb von Arbeitsgruppen, andererseits zwischen Vorgesetzten und Mitarbeitern. Der Forschungsfokus lag auf Fragen der Gruppendynamik und dem Einfluss unterschiedlicher Führungsstile. So wurde systematisch Teamarbeit gefördert, um eine Erhöhung der Arbeitszufriedenheit zu erreichen und in der Folge eine Leistungssteigerung zu bewirken. Führungskräfte sollten als Sprachrohr zwischen Arbeitnehmern und Gebern agieren. Durch Eingehen auf das psychologische Empfinden der Mitarbeiter sollten die Vorgesetzten die sozialen Bedürfnisse der Arbeiter nach Anerkennung und Identität befriedigen und so ihre Leistungsmotivation erhöhen. Über die Veränderung der sozialen Struktur in Organisationen hinaus wurden jedoch keine Ansätze zur Veränderung der Arbeitsstrukturen und Prozesse entwickelt. Die Einführung halbkreisförmiger Fließbandanlagen zur Verbesserung der Kommunikation unter den Arbeitern veränderte die Arbeitsaufgabe an sich nicht, sodass die tayloristische Arbeitsteilung in einem Großteil der Unternehmen weitergeführt wurde. Die dritte Phase: Self-Actualizing Man. In den 1950er Jahren kam es immer häufiger zu hohen Fluktuationsraten, langen Fehlzeiten und Streiks. Dies waren Kennzeichen einer Krise der Arbeitsmotivation, wie es Herrick und McAbee 1975 beschrieben. In Unternehmen, in denen die tayloristische Arbeitsteilung noch nicht abgeschafft worden war, breitete sich Unzufriedenheit aus. Als Reaktion auf die Probleme trat ein Forschungsansatz in den Vordergrund, der den Human Relations Ansatz weiterentwickelte. Dabei wurden über die Untersuchung zwischenmenschlicher Beziehungen hinaus die menschlichen Arbeitsressourcen in den Vordergrund des Interesses gestellt. Arbeitsinhalte, Aufgabenerweiterung und Arbeit in teilautonomen Gruppen stehen im Mittelpunkt der Human Resources Bewegung mit dem Ziel, das Bedürfnis der Arbeiter nach Selbstverwirklichung zu erfüllen. Um dies zu erreichen, wurde eine verstärkte Humanisierung der Arbeit gefordert. Hören Sie dazu den folgenden Exkurs: Human Resource Theory. Exkurs: Human Resource Theory. Obwohl Menschen naturgemäß gerechte extrinsische Belohnungen, zum Beispiel angemessene Bezahlung, für ihre Arbeitsleistung erhalten und Gewinn aus der Interaktion mit anderen bei der Arbeitstätigkeit ziehen wollen, sind für sie darüber hinaus folgende Themen bedeutsam. Vergleiche dazu Miles 1965. Erstens: Menschen benötigen das Gefühl, einen nützlichen Beitrag zu leisten. Die Arbeit soll ihnen die Möglichkeit bieten, innovativ und kreativ zu sein, sodass sie ein Gefühl von Autonomie spüren und Feedback zu ihren Leistungen erhalten. Unter solchen Bedingungen sind Menschen hoch motiviert. Zweitens: Vorgesetzte befürworten die Idee, Planziele mit Hilfe der Mitarbeiter zu setzen, zum Beispiel einvernehmliche Ziele, um eine Bindung der Mitarbeiter an die organisationalen Ziele zu steigern. Drittens: Vorgesetzte beteiligen Mitarbeiter an diversen Problemlöseaktivitäten, zum Beispiel gemeinsames Problemlösen. Viertens: Für einen optimalen Arbeitsablauf in der Organisation gibt es verschiedene Formen der Kommunikation: vertikal, auf- und abwärts und horizontal. Fünftens: Mitarbeiter stellen wichtige Ressourcen der Organisation dar, zum Beispiel menschliches Kapital, und müssen gefördert werden, sodass Training und Entwicklung eine herausragende Bedeutung haben. Exkurs Ende. Das Menschenbild dieser dritten Phase ist der Self-Actualizing Man. Seine Motivation zur Arbeit basiert auf dem Ausmaß der Autonomie und Kontrolle, die er bei seiner Arbeitstätigkeit hat. Durch die Möglichkeit, autonom zu handeln, kann der Arbeiter seine Ziele und die Regeln zur Zielerreichung selbstbestimmt setzen. Durch die selbstständige Kontrolle seiner Arbeitstätigkeit kann er die Situationen zur Zielerreichung direkt beeinflussen. Dadurch bietet ein hohes Maß an Autonomie und Kontrolle dem Arbeiter die Möglichkeit, bei der Ausführung seiner Tätigkeit innovativ und kreativ zu sein und sich so in seiner Arbeit selbst zu verwirklichen. Vergleiche dazu Grote 1997. Die Forderung der Human Resources Bewegung nach Humanisierung der Arbeit basierte vor allem auf den Untersuchungen zur Arbeitsmotivation von Maslow und Hertzberg. Maslow hatte ein Modell der Hierarchie menschlicher Bedürfnisse aufgestellt, welches von dem Grundgedanken ausgeht, dass Motivation auf der Erfüllung einer Reihe von Bedürfnissen basiert, die untereinander in hierarchischer Beziehung stehen. Wenn ein Bedürfnis erfüllt ist, tritt das Nächsthöhere an seine Stelle und gewinnt an motivationaler Bedeutung. Siehe auch Kapitel 10. Einen anderen Ansatz in Bezug auf Arbeitsmotivation sah Hertzberg in seiner Zwei-Faktoren-Theorie der Motivation. So ging er davon aus, dass Zufriedenheit und Unzufriedenheit von verschiedenen Faktoren beeinflusst werden, die voneinander unabhängig sind. Eine geringe Ausprägung von Faktoren, die zu Zufriedenheit führen, löst also nicht automatisch Unzufriedenheit aus. Diese Faktoren werden von Hertzberg Motivatoren genannt. Sie verändern die Zufriedenheit, ihr Fehlen führt jedoch nicht zwangsläufig zu Unzufriedenheit. Dasselbe Prinzip gilt für Faktoren, welche bei positiver Ausprägung die Entstehung von Unzufriedenheit verhindern, denn sie tragen nicht gleichzeitig zur Zufriedenheit bei. Diese Faktoren werden von Hertzberg Hygienefaktoren genannt. Siehe auch Kapitel 10. Die Zwei-Faktoren-Theorie stellte die Arbeitsinhalte in den Mittelpunkt des Interesses. Auf dieser Theorie beruht das Job-Enrichment-Konzept. Dieses sieht eine vertikale Umstrukturierung der Arbeitstätigkeit vor. Dabei erhalten Mitarbeiter zu ihren bisherigen Arbeitstätigkeiten zusätzliche Aufgaben auf einem höheren Anforderungsniveau. Dem Mitarbeiter wird so mehr Verantwortung und Kontrolle zugeteilt. Siehe auch Kapitel 11. Beispiel: Job-Enrichment im Einkauf. Frau F. arbeitet schon seit einigen Jahren im Vertrieb eines großen Unternehmens. Bisher hatte sie lediglich die Aufgabe, Bestellungen zu schreiben. Im Rahmen einer Umstrukturierungsmaßnahme im Unternehmen wird ihr zusätzlich die Aufgabe übertragen, Lieferanten auszuwählen und Reklamationen abzuwickeln. Ihre Tätigkeit ist durch die zusätzlichen Aufgaben sehr viel komplexer geworden. Gleichzeitig hat Frau F. nun mehr Verantwortung und Kontrolle erhalten. Beispiel Ende. Soziotechnischer Systemansatz. Auf Basis der Tavistock-Studien, welche den Einfluss unterschiedlicher Arbeitsmethoden auf soziale Systeme untersuchten, entstand der soziotechnische Systemansatz. Das soziotechnische System eines Unternehmens besteht aus zwei Komponenten, die nicht voneinander trennbar sind. Die soziale Teilkomponente stellen die Mitarbeiter dar, welche die Maschinen bedienen. Die technische Teilkomponente sind die Maschinen in einer Produktionsstraße. Der Erfolg eines Unternehmens hängt von der Interaktion des sozialen und technischen Teilsystems ab. Die zwischenmenschlichen Beziehungen, die Mensch-Maschine-Kommunikation und die Interaktion technischer Komponenten spielen eine bedeutsame Rolle. Nach Trist und Kollegen 1963 ist eine Organisation also nicht ein rein technisches System mit Individuen, die ersetzbar sind und an die technischen Mittel angepasst werden müssen. Die Bedeutung dieser Befunde liegt vor allem in ihrem Einfluss auf Maßnahmen der Arbeitsgestaltung in Unternehmen. So wurde im Jahr 1974 eines der größten deutschen Forschungs- und Umsetzungsprogramme mit dem Ziel der Humanisierung des Arbeitslebens durchgeführt. Eine Beschreibung des Forschungsprogramms findet sich bei Salfer und Furmaniak 1981. Zentrale Aspekte dieses Programms waren die Förderung der Persönlichkeitsentwicklung und Verbesserung der Qualifikation der Arbeiter sowie Steigerung des Handlungsspielraums bei der Arbeit. Die Aufhebung extremer Arbeitsteilung, die Kombination vorbereitender, instandhaltender und ausführender Tätigkeiten, die Einführung flacher Hierarchien und dezentraler Entscheidungsstrukturen sowie die Möglichkeiten zur Mitbestimmung am Arbeitsplatz waren wichtige Bestandteile des Programms. Auch wenn die Wirksamkeit und Nachhaltigkeit des Programms in der Praxis fraglich blieb, stellte es einen wichtigen ersten Schritt zur Humanisierung der Arbeit in Deutschland dar. Die vierte Phase: Complex Man. Die Menschenbilder der zuvor beschriebenen Phasen haben gemeinsam, dass sie alle Vereinfachungen der betrieblichen Umwelt darstellen. Die Wirklichkeit ist jedoch sehr viel komplexer, als die Annahmen der vorhergehenden Phasen zum Ausdruck bringen. So hat sich in der Folge das Menschenbild des Complex Man durchgesetzt. Dieses darf nicht im Widerspruch zu den vorherigen Menschenbildern gesehen werden. Stattdessen versucht es, die Aspekte, die in den zuvor beschriebenen Menschenbildern getrennt betont wurden, zu integrieren. Das zentrale Merkmal ist, dass sich Menschen hinsichtlich ihrer Fähigkeiten, Bedürfnisse, Motive, Werte und Ziele interindividuell unterscheiden. Darüber hinaus können sich menschliche Bedürfnisse in der persönlichen Entwicklung verändern. Durch Erfahrungen im Arbeitsleben und in der Organisation können sich Bedürfnisse verändern und neue Motive entstehen. Sie sind abhängig von der jeweiligen Lebenssituation und können von Person zu Person unterschiedliche Bedeutung haben. Motive des Menschen sind nicht unabhängig voneinander, sondern zu einem komplexen Muster verwoben. Bedürfnisse können durch eine Vielzahl an Mitteln befriedigt werden. Auch kann eine einzelne Person innerhalb einer Organisation unterschiedliche Motive verfolgen. Das Gesamtmuster von Zielen und Motiven besteht so aus einer komplexen Sequenz von Interaktionen zwischen anfänglichen Bedürfnissen und organisationalen Erfahrungen. Die Interaktion verschiedener Bedürfnisse kann dabei sehr unterschiedliche Auswirkungen auf die Arbeitsmotivation haben. Arbeitszufriedenheit kann jedoch nur teilweise auf verschiedene Motivmuster zurückgeführt werden, da weitere Variablen, zum Beispiel die Fähigkeiten des Mitarbeiters, und organisationale Faktoren, zum Beispiel die Art der Aufgabe und das Betriebsklima, Einfluss auf die Bewertung der Arbeit haben. Vergleiche Schein, 1988. Aus diesen Annahmen resultiert für die Forschung die Erkenntnis, dass es nicht eine allgemeingültige Managementstrategie gibt, die zu jeder Zeit für alle Menschen die einzig richtige ist. Stattdessen können Mitarbeiter auf sehr unterschiedliche Art und Weise auf dieselbe Strategie reagieren. Diese Erkenntnis gilt auch für Führungsverhalten. Es gibt kein Patentrezept, wie alle Mitarbeiter geführt werden müssen. Stattdessen ist eine differenzierte Analyse der Situation, der Person und ihrer Beziehung nötig. Durch die Betonung individuell unterschiedlicher und situationsabhängiger Bedürfnisse stellt das Menschenbild des Complex Man insgesamt hohe Anforderungen an das Management und die Führungskräfte von Organisationen. Seit den 1970er Jahren haben diese Erkenntnisse zu einer Konzentration auf eine partizipative und differenziell dynamische Arbeitsgestaltung geführt. Durch Wahlmöglichkeiten, Angebote verschiedener Arbeitsformen und Mitsprache bei betrieblichen Gestaltungsmaßnahmen werden individuelle Bedürfnisse der Mitarbeiter berücksichtigt. Dabei ist Jobcrafting als Arbeitsgestaltungsmaßnahme in den Fokus der praktischen Anwendung in Organisationen gerückt. Wrzesniewski und Dutton 2001. Die Idee hierbei ist, dass viele Funktionen flexibel ausgefüllt werden können. Mitarbeiter haben die Möglichkeit, den Schwerpunkt ihrer Arbeit auf Tätigkeiten zu verlagern, die sie wirklich gut können. Sie können ihre Aufgaben neu organisieren und formen, damit sie besser zu ihren Stärken und Bedürfnissen passen und von denen lassen, bei denen ihre Leistung schwächer ist. Beispiel: Jobcrafting. Herr S. tritt eine neue Stelle als Assistent der Geschäftsführung an. Die vorherige Stelleninhaberin, Frau R., hatte hervorragende Arbeit geleistet. Die Stelle umfasst die Aufgabe, die monatlichen Finanzberichte für die Geschäftsführung aufzubereiten. Frau R. hatte ihre Finanzkenntnisse genutzt, um ein System zu entwickeln, mit dem sie die Ergebnisse der monatlichen Finanzberichte aller Projekte in einer kurzen Übersicht zusammenfasste. Ihr Nachfolger, Herr S., dagegen hat ein Faible für Grafikdesign. Deshalb überarbeitet er die Finanzberichte, so dass wichtige Informationen grafisch hervorgehoben werden und schneller ersichtlich sind. Beide lösen ihre Aufgabe, der Geschäftsführung die Finanzberichte übersichtlich aufzubereiten, auf unterschiedliche, aber gleichzeitig effiziente Weise. So haben beide ihre Arbeitsaufgabe flexibel ausgelegt und an ihre individuellen Stärken angepasst. Beispiel Ende. Darüber hinaus kam es zu einer zunehmenden Flexibilisierung und Deregulierung in der Arbeitswelt, sodass sich das klassische Bild der Arbeit drastisch veränderte. Die Arbeitswelt wurde immer mehr von umwälzenden Veränderungen und Innovationen beeinflusst. Dies führte einerseits zum verstärkten Einsatz von Arbeitsformen mit erweiterter Autonomie wie Projekt- und Gruppenarbeit, andererseits zu einer veränderten Beziehung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Im Fokus dieser Beziehung stand nicht mehr die Beschäftigungssicherheit der Organisation, sondern die Beschäftigungsfähigkeit des Arbeitnehmers, Englisch Employability. Die klassische Arbeitsbiografie im Sinne einer lebenslangen Beschäftigung bei einem einzigen Betrieb, von der Lehre bis zur Pensionierung, und das Ausführen des erlernten Berufs während der gesamten Berufstätigkeit wurden seltener. Stattdessen prägte immer häufiger ein Mix unterschiedlicher Erwerbsbeschäftigungen, von kurzfristigen Erwerbsverhältnissen über Leiharbeit bis hin zu Teilzeitarbeit die Lebensläufe von Arbeitnehmern. Die Tätigkeit bei einer Vielzahl an Arbeitgebern und das Ausführen verschiedener Berufe wird die Regel. Dieser neue Typus des Arbeitnehmers wurde unterschiedlich bezeichnet. Während Pinchot 1988 ihn als Unternehmer im Unternehmen deklarierte, verstanden Voss und Pongratz darunter den Arbeitskraftunternehmer. Er ist charakterisiert durch eine erweiterte Selbstkontrolle, Zwang zu verstärkter Vermarktung der eigenen Arbeitsfähigkeit und Vertrieblichung des alltäglichen Lebens. So muss der Arbeitskraftunternehmer seine Arbeit selbstständig organisieren können. Dabei steht er unter dem Zwang, seine Arbeitsfähigkeit inner- und außerbetrieblich als Marke anzubieten und alle privaten und beruflichen Ressourcen zur Arbeitsorganisation zu nutzen. Der Arbeitnehmer ist selbst verantwortlich für seine Beschäftigungsfähigkeit und kann sich nur noch auf seine eigene Kompetenz verlassen. Lebenslanges Lernen und die stete Weiterentwicklung der eigenen Kompetenzen wird für jeden Arbeitnehmer Pflicht. Siehe auch Kauffeld 2006. Die fünfte Phase: Virtual Man. Seit den 1990er Jahren befindet sich unsere Gesellschaft in einer Phase des Wandels. Die Entwicklung neuer Informations- und Kommunikationstechnologien führte zu einer Transformation der Art und Weise, wie wir zusammen leben, arbeiten, kommunizieren und unsere Freizeit verbringen. Dabei sieht sich der Mensch in der modernen Informationsgesellschaft mit einem Meer an Optionen konfrontiert. Diese Vielzahl an Entscheidungsmöglichkeiten zieht sich durch alle Lebensbereiche, sodass von Groß ab 1994 der Begriff der Multi-Optionsgesellschaft geprägt wurde. Dieser Wandel wird durch vier Prozesse gekennzeichnet: Enttraditionalisierung, Optionierung, Individualisierung und Netzwerkbildung. Erstens: Enttraditionalisierung. Mit der Enttraditionalisierung wird der Verlust von Traditionen als Handlungsvorgaben beschrieben. Traditionen als kulturelle Richtlinien, nach denen Entscheidungen getroffen wurden und die ein Gefühl der Stabilität im Alltag vermittelten, gibt es nicht mehr. In der modernen Informationsgesellschaft führen die neuen Kommunikationstechnologien dazu, dass die Menschen ständig zwischen verschiedenen, gleichwertigen Alternativen wählen müssen. Für diese gibt es jedoch keine kulturellen, tradierten Richtlinien, sodass neue Orientierungsmuster entwickelt werden müssen. Zweitens: Optionierung. Sie ist mit dem Prozess der Enttraditionalisierung eng verbunden. So haben die neuen Informations- und Kommunikationstechnologien dazu geführt, dass sich die Handlungsmöglichkeiten in allen Lebensbereichen vervielfältigt haben. Dadurch steht der Mensch heute in alltäglichen Situationen jederzeit unter dem Druck, zwischen unzähligen Alternativen wählen zu müssen. Drittens: Individualisierung. Durch Enttraditionalisierung und Optionierung kommt es zu einer immer stärkeren Individualisierung. Jeder Mensch muss für sich selber ohne die Hilfe traditioneller Richtlinien zwischen den unterschiedlichen Alternativen wählen, sodass jeder seinen eigenen individuellen Weg geht. Dies führt nach Dimas 1999 zu einem Zustand permanenter Ungewissheit Denn die Vergleichsmöglichkeiten mit anderen Menschen, welche denselben Weg eingeschlagen haben, werden geringer. Es sind flexible Bewältigungsstrategien gefordert. Zum einen durch erhöhte und teils widersprüchliche Anforderungen der Arbeitswelt, siehe Pongratz 2004, zum anderen durch familiäre Verpflichtungen in Zeiten der Erosion des Sozialen, wie Fossler es 2005 bezeichnete. Infolge dieser Entwicklung steigt die Nachfrage an professionellen Problemlösungskompetenzen und Ressourcen, was sich wiederum in einem rasanten Wachstum einer disziplinübergreifenden Beratungsbranche abzeichnet. Vergleiche dazu Lippitt und Lippitt 2006 sowie Steinebach 2006. Inzwischen ist kaum ein Lebensbereich zu finden, für den es kein Beratungsangebot gibt. Soziologen wie beispielsweise Giddens 1991 oder Schützeichel und Brüsemeister 2004 sprechen daher von der Beratungsgesellschaft und einer Therapeutisierung unserer Gesellschaft. Vergleiche Fairclough 1992, Cameron 2000 und Fouredi 2004. Diverse Beratungsformate, die von der Hoffnung auf Orientierung gespeist werden, boomen. Siehe auch Kapitel 4 und 7. Coaching hat sich nach Angaben von Peltier 2010 innerhalb der wachsenden Beratungsbranche als ein zentrales Beratungsformat etabliert. Viertens, Netzwerkbildung. Dieses Gefühl der Unsicherheit führte dazu, dass Menschen mehr denn je soziale Netzwerke aufbauen. Der Aufbau und die Pflege von Beziehungsgeflechten haben in der modernen, schnelllebigen Gesellschaft enorm an Bedeutung gewonnen. Sie dienen dazu, im endlosen Informationsstrom die persönlich wichtigen Informationen zu filtern und im Rahmen der zunehmenden Individualisierung mit aktuell bedeutsamen Personen und früheren Wegbegleitern in Kontakt zu bleiben, um so ein Gefühl der Sicherheit und Gemeinschaft zu erhalten. Dabei bedienen sich die Menschen der neuen Informations- und Kommunikationstechnologien, indem sie Online-Plattformen wie Facebook oder Xing nutzen, um unabhängig von räumlichen und zeitlichen Vorgaben ihre sozialen Netzwerke zu pflegen. Im Zuge dieser Entwicklung und der Betonung des technologischen Wandels sprechen Wehn und Fracking 2006 vom Menschenbild des Homo sapiens. Dieses ist gekennzeichnet durch die Fähigkeit, sich flexibel und mühelos an neue Technologien anzupassen, eine Neigung zu Kooperation und Aktivität in Netzwerken sowie eine Präferenz für Bilder und Symbole. Der Übergang zu einer digitalisierten Gesellschaft setzt sich auch in der Wirtschaft fort und hat dabei dramatischen Einfluss auf die Prozesse und Abläufe in Organisationen. Menschen arbeiten virtuell miteinander oder in Netzwerken. Sie kommunizieren immer häufiger computervermittelt und standortübergreifend. Siehe dazu auch Kapitel 8 und den Webexkurs Virtuelle Teams unter www.lehrbuch-psychologie.de. Die Arbeit wird immaterieller. Das Fräsen, Schrauben und Montieren übernehmen Maschinen. Für den Menschen bleibt dagegen das Planen, Organisieren und Beraten. Menschen sind gefragt, um ein Problem zu lösen, eine Kundenanfrage zu verstehen und dieser gerecht zu werden. Selbst bei der Herstellung eines Autos liegt der wachsende Zeitanteil in der immateriellen Gedankenarbeit. Ein Problem kann in 5 Minuten oder erst in 2 Wochen gelöst sein. Dies hängt ganz davon ab, wie das Wissen der beteiligten Mitarbeiter verteilt ist, wie auf es zugegriffen werden kann und wie es zusammengetragen werden kann. Es kommt darauf an, zu wissen, wer welche Kenntnisse hat und wer wie mit wem auch über Standorte, Unternehmens- und Ländergrenzen hinweg oft ohne Kontakt von Angesicht zu Angesicht zusammenarbeiten kann. Zukunftsforscher wie Erik Händeler 2005 beschreiben diese Veränderungen in Anlehnung an die Theorie der langen Wellen als einschneidenden Umbruch in unserer Wirtschaft. Die wirtschaftliche Entwicklung folgt nach der Theorie der langen Wellen in sogenannten Kondratjew-Zyklen, auf Deutsch Konjunkturzyklen. Ein Konjunkturzyklus kann dabei bis zu 50 Jahre und länger dauern, bis die vorherrschende Entwicklung erschöpft ist und ein Umbruch stattfindet. Die Theorie der Kondratjew-Zyklen wird gern am Beispiel der Dampfmaschine verdeutlicht. Vor der Erfindung der Dampfmaschine wurde ein Produktionsengpass erreicht. Die Warenproduktion konnte mit dem vorhandenen Potenzial an Menschen nicht weiter gesteigert werden. Erst durch die Dampfmaschinen wurde neues Wachstum möglich, bis es zu einem neuen Engpass kam. Die fehlende Möglichkeit, die Waren an entfernte Orte zu transportieren, verhinderte das Erschließen weiterer Märkte. Erst durch die Eisenbahn konnten diese erobert werden. Der Theorie der langen Wellen folgend, argumentiert Händler 2005, dass wir in unserer momentanen Wirtschaftssituation einen Punkt erreicht haben, bei dem weitere Produktionssteigerungen durch den Einsatz von Computern kaum noch möglich sind. Optimierungspotenzial liegt dagegen im Umgang der Menschen mit der Technik und untereinander. Die technologischen Voraussetzungen für eine weltweite Vernetzung, den direkten Zugriff auf Fachwissen und frei zugängliche Informationen sind vorhanden. In der heutigen Wissensgesellschaft sind die Informationen jedoch so komplex geworden, dass ein Einzelner trotz dem prinzipiellen Zugang zu den Informationen und zur Wissensaneignung sie kaum überblicken kann und keine Zeit hat, sich tiefgreifend in alle Aspekte und Details einzuarbeiten. Das Informationsverhalten und die Arbeitsweise der Menschen, verbunden mit entsprechenden Arbeitsprozessgestaltungen, muss sich ändern. Es ist entscheidend, auf einzelne Experten zugreifen zu können, die Gelegenheit hatten, sich in die Tiefe von Sachverhalten einzuarbeiten, sowie willens und fähig sind, miteinander zu kooperieren und ihr Fachwissen untereinander teilen. Es kommt also nicht nur darauf an, sich immer wieder neue Kompetenzen anzueignen, sondern auch die jeweiligen Experten zu kennen und mit diesen Informationen auszutauschen. Siehe Kapitel 7. Da es gar nicht möglich ist, sich alle Kompetenzen selber anzueignen. Die Fach- und Sachbearbeiter vor Ort, die sich in einer Wissensnische auskennen, sind die Experten, die den fachlichen Überblick haben. Die Aufgabe der Führungskraft ist es, die einzelnen Kompetenzträger für spezifische Fragestellungen zusammenzubringen und bei konkurrierenden Vorstellungen für eine faire Auseinandersetzung zu sorgen. Vergleiche Händler 2005. Transparenz und Begründetheit der eigenen Argumente, eine Kultur des konstruktiven Ringens um die besten Lösungen sowie gegenseitiger Respekt und Wertschätzung in der Zusammenarbeit, auch über kulturelle Grenzen hinweg, sind Schlüsselfaktoren der modernen Arbeitswelt. Gerade an dieser Stelle spielt die Arbeits- und Organisationspsychologie eine entscheidende Rolle. Denn die große Herausforderung ist es, Einstellungen und Verhalten in der Arbeitswelt zu ändern und Kompetenzen aufzubauen, sodass wir gegenseitig von dem Wissen anderer besser profitieren und das Potenzial der modernen Formen der Zusammenarbeit auch in globalisierten Kontexten und divers hinsichtlich Geschlecht, Alter, Sprache, Kultur, zusammengesetzten Teams nutzen. Der permanente Druck der Optionsvielfalt und das konstante Unsicherheitsgefühl, unter anderem durch die starke Flexibilisierung der Arbeit, befristete Verträge und Zeitarbeit sowie neue Kooperationsanforderungen hervorgerufen, haben das Stresspotenzial der Arbeit drastisch erhöht. Siehe auch Kapitel 12. Fragen, wie die neuen Anforderungen gesundheitsförderlich bearbeitet werden können, sind auf der Agenda. Der demografische Wandel mit der Verschiebung der Altersverteilung hin zu einer Überzahl älterer Menschen und der Aussicht, bis zum 70. Lebensjahr zu arbeiten, führt zu einer dramatischen Veränderung der Zusammensetzung der Arbeitnehmerschaft in Unternehmen. Schlüsselfunktionen im Umgang mit diesen voranschreitenden Veränderungen nehmen die Themen Arbeitsgestaltung, Kompetenzentwicklung und Gesundheitsförderung über die verschiedenen Lebensphasen sowie Führung ein. Mehr dazu in den Kapiteln 7, 11 sowie 12. Eberhard Uhlich ergänzte 2011 die klassische Übersicht der Entwicklungslinien der Arbeits- und Organisationspsychologie um das Menschenbild des Virtual Man. Siehe dazu auch die Tabelle 2.1 im gedruckten Buch. Die Organisation wird als ein soziodigitales System verstanden. Dabei wird der soziotechnische Systemansatz um die neuen digitalen Informations- und Kommunikationsmedien erweitert. Die Struktur in Unternehmen ist dezentral. Die Arbeit ist durch die Nutzung digitaler Medien, Mail, Internet etc. und durch die Zusammenarbeit in inner- und überbetrieblichen Netzwerken und virtuellen Teams geprägt. Durch den stark gestiegenen Stress im Arbeitskontext und die Arbeitsanforderungen bis ins hohe Alter ist Gesundheitsförderlichkeit als Bewertungskriterium in den Fokus gerückt.